diese extrem historisierende Umgang mit dem neuen Werkstoff Beton ist ja auch ein bisschen seltsam.
Dieter Lang, der Bauingenieur, leitet die aktuelle Modernisierung des Museums.
Das ist ja alles Sichtbeton. Man hat ja gar nicht recht gewusst, wie man mit Sichtbeton umgeht und hat ihn dann wie Naturstein behandelt. Und wenn man sich die einzelnen Zeichen anschaut, könnte man aus der Entfernung das auch für Naturstein halten. In München gibt es Bauten, die kommen aus genau derselben Zeit. Die sind viel radikaler modern.
Wie gefällt Ihnen eigentlich dieses Gebäude? Empfinden Sie es als klotzig, sachlich, langweilig oder strahlt es für Sie Würde und Erhabenheit aus? Ganz gleich, wie Sie sich entschieden haben, vor ähnlichen Überlegungen stand auch die Stadt München vor rund 120 Jahren, denn der Bauplatz auf der Museumsinsel war etwas Besonderes. Aber den Verantwortlichen war auch klar, dass ein großes Museumsgebäude das Stadtbild dauerhaft verändern würde. Deshalb wurde ein Architekturwettbewerb ausgelobt, um den besten Entwurf zu finden. Gewonnen hat ihn der 1848 geborene Gabriel von Seidel. Bis heute gehören seine im historistischen Stil errichteten Gebäude wie das Lehnbachhaus oder das Bayerische Nationalmuseum zum unverwechselbaren Erscheinungsbild seiner Heimatstadt München. Dass nicht alle mit von Seidels Museumsentwurf einverstanden waren, belegt ein Leserbrief vom März 1906 aus der Zeitung Münchner Post.
Das im November 1906 hier in München amtierende Preisgericht war so begeistert von Seidels Leistung, dass es zwischen Frühstück und Mittagessen das Schicksal der anderen 30 Entwürfe entschied. Woher diese Begeisterung kam, ist uns bei technischen Autoritäten nicht recht erklärlich, mit Ausnahme eines Preisrichters, des Herrn Oskar von Miller. Dieser erklärte am Abend, er habe in seiner Arbeit zusammen mit Gabriel von Seidel den Grundriss geschaffen.
Helmut Hilz ist der Leiter der Bibliothek des Deutschen Museums. Er meint,
Miller entwickelt einen Grundplan, der insofern von Interesse ist, dass die Einteilung der heutigen Museumsinsel da schon vorgedacht war, dass in diesem sehr provisorischen Entwurf dann zu sehen ist, dass im Süden der Insel die Ausstellungsbauten errichtet werden sollen. Und im Norden, an der Ludwigsbrücke, dann die Bibliothek. Erster grober Entwurf, der aber insofern wichtig ist, dass Oskar von Miller sozusagen die Marschrichtung vorgegeben hat, wie das Gebäude auf der Insel aufgebaut werden soll.
Seidel und Miller waren befreundet. Es ist also möglich, dass Oskar von Miller bei der Auswahl des Siegerentwurfs seine Finger mit im Spiel hatte.
Oskar von Miller, über den wird ja kolportiert, in diesem Haus darf alles geschehen, was ich will. Es wird vermutet, dass der schon sehr, sehr starken Einfluss genommen hat auf all diese Entscheidungen.
Ab 1909 wurde der Bauplatz vorbereitet, schon 1911 wurde das Richtfest gefeiert. Mit dem Ausbruch des Krieges im Juli 1914 kamen die Bauarbeiten ins Stocken. Doch der leidenschaftliche Netzwerker Oskar von Miller kämpfte unermüdlich für sein Projekt, erklärt Helmut Hilz.
Dann die politisch und wirtschaftlich sehr, sehr schwierige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. 1923 ist der Hitlerputsch, 1923 ist die Hyperinflation. Große, große Verunsicherung, es gab eine große Wirtschaftskrise. Und in der Situation dann zu versuchen, dieses Gebäude fertigzustellen, und das ist ihm auch gelungen.
Im Mai 1932 blickt Karl Koll, ein damaliger Mitarbeiter in der Münchner Zeitung, auf die schwierige Bauzeit zurück.
Ebenso bemerkenswert wie die Besprechungen der Mitarbeiter waren Herrn von Millers Einladungen. Sie gingen an die Beton-, Zement-, Glas-, Ziegel-, Holz-, Elektro-, Eisen- und so weiter Verbände und hatten immer einen kleinen Nebenzweck, nämlich den, Stiftungen für den Bau zu bekommen. Zunächst wurden die mit einer Einladung Beglückten durch das unfertige Museum geführt. Auf Listen und Tabellen waren die Wünsche des Museums verzeichnet und dann kam der Clou, das gemeinsame Frühstück im Musiksaal. Gutes Essen, gute Weine, alles gestiftet. Musik auf alten Instrumenten, dazu das große Rednertalent Dr. von Millers und auf einmal war wieder Baustoff da.
Was aber hat es nun mit dem Turm auf sich? Dazu der Museumsführer Jannik Hiltscher.
In dem ursprünglichen Konzept hatte ja Gabriel von Seidel sogar mal zwei Türme, die zur Diskussion standen, also auf beiden Seiten quasi symmetrisch. Jedes Haus, das etwas auf sich gehalten hat, hatte so ein kleines Türmchen an der Seite. Das war bei unserem Haus natürlich nicht anders. Aber wir hatten natürlich das Problem, so ein Turm muss natürlich einen Zweck haben.
Für die Nutzung des 65 Meter hohen Turms suchte das Museum nach Ideen und setzte dafür eine Expertenkommission ein. Am Ende machten zwei Themen das Rennen: Wetterkunde und Physik. Wie es dazu kam, verrät der Kurator für Museumsgeschichte Florian Breitsameter.
Das Foucault'sche Pendel war für Oskar von Miller auch aufgrund der Beratung mit seinen ganzen Experten etwas, was ganz klar umgesetzt werden musste.
Damit griff das Museum ein berühmtes Experiment auf, das schon Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris für Furore sorgte. Der französische Physiker Léon Foucault machte damals die Drehung der Erde sichtbar. Genau für dieses Experiment bot und bietet der Museumsturm ideale Bedingungen. Statt einer großen Uhr zieren den Museumsturm weithin sichtbare Wetteranzeigen. Thermometer, Barometer, Hygrometer und Windmesser, sie alle sind technische Meisterwerke. Gebaut wurden sie von führenden Instrumentenmachern. Die Gestaltung stammt vom Fresken- und Dekorationsmaler Julius Mössel. Die gemessenen Werte wurden auf riesige, mechanisch betriebene Zeiger übertragen. So wird der Temperaturanzeiger auch heute noch über eine Seilwinde bewegt. Gemessen werden die Werte nun aber von einer modernen Wetterstation auf dem Dach des Turms. Die gewonnenen Daten fließen in die Wetterdienste und damit auch in ihre Wetter-App ein.